Willkommen zum Baumschul-Podcast Wurzeln schlagen mit Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und Gastgeber Uwe Tschirner aus dem Studio in Bautzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wurzeln schlagen. Aus Leutersdorf zu uns nach Bautzen gekommen ist Jens Freiberg. Das freut mich sehr. Einen schönen guten Tag.
Tag, Herr Tschirner.
Heute wird es ehrlich, was jeder Gärtner kennt, die Ausrede, zu trocken, zu nass, zu kalt, zu spät, zu früh, der Nachbar ist schuld, die Pflanze war bestimmt schon vorher krank, die Sonne war zu sonnig, der Regen war zu nass. Die Natur kennt aber keine Ausreden, sie zeigt einfach das Ergebnis, wenn ich nicht gieße, vertrocknet die Pflanze, nicht morgen, vielleicht schon heute. Herr Freiberg, welche Ausrede von denen, oder vielleicht haben Sie auch schon ganz andere gehört, hat Sie in den vergangenen Jahren am meisten zum Schmunzeln gebracht?
Naja, zum Schmunzeln ist das in dem Moment, wenn der Kunde kommt und sagt, die Pflanze ist nicht gewachsen, da fühlst du dich erst einmal ein bisschen schuldig. So, und wenn der Kunde dann natürlich sagt, ich habe gar nichts gemacht, die Pflanze ist einfach eingegangen, dann muss man schon mal überlegen, hat der Kunde sich überhaupt überlegt, was er jetzt gerade gesagt hat. Wenn er gar nichts gemacht hat, hat er sich nicht um die Pflanze gekümmert. Und das ist dann schon der Einstieg, um zu hinterfragen, was denn insgesamt falsch gelaufen ist beim Kunden. Natürlich muss man sich um Pflanzen immer kümmern. Und die Pflanze ist wie ein Tier, ein Mensch, die zeigt eigentlich sofort, bei bestimmten Sachen auch etwas später, mir hat's gefallen, ich habe die ordentliche Behandlung, die richtige Behandlung erhalten, oder der Kunde hat mich halt mal in eine Woche im Keller oder auf dem trockenen Garagenboden vergessen, weil Fußball gerade war.
Wo setzen Sie denn dann bei der Analyse an?
Das kommt immer auf den Kunden drauf an, wie er auf ihn drauf zugeht. Natürlich will man immer eine gemeinsame Lösung finden, dass man irgendwo eine Gentleman Agreement Lösung findet. Aber es gibt immer auch Beispiele, wenn die Pflanze, die bringen meistens die eingegangene Pflanze, es kommt häufig vor, aber manchmal kommen sie eben mit der Pflanze wieder, wenn die schon im Wurzelwerk stinkt, wenn sie noch trieft und schwarz ist, dann weiß man, dass der Kunde zu viel gegossen hat. Der andere Fall ist natürlich, wenn ein trockener Strunk ankommt, dann wissen Sie eigentlich, da hat irgendwas gefehlt. Sie wissen was, Wasser, ne?
Ja, darüber sprechen wir dann noch intensiver. Was glauben Sie, wenn Pflanzen sprechen könnten, was würden Sie dann über solche Gärtner sagen?
Wäre ich auch lieber daheim geblieben.
Woran oder warum scheitern Ihrer Erfahrung nach die meisten Pflanzen? Ist es wirklich der Standort? Dann haben Sie vom Gießen gesprochen. Oder es gibt ja auch die Fälle, wo der Gärtner zu ungeduldig ist.
Es sind alles Gründe, die bei bestimmten Fällen zutreffen. Man kann es jetzt nicht sagen, das ist der Grund. Vielfach in der Oberlausitz sagen wir ja, wenn was nicht gedeiht, wenn was nicht anwächst, dann sind die Bäume, ich beziehe es jetzt mal auf Bäume, vermutlich ersoffen. Das klingt in der jetzigen Jahreszeit immer schwierig, aber wir haben eben diese bindigen Böden, wo das Wasser nicht abziehen kann, dann haben sie einen Badewanneneffekt. Meistens ist es zu viel des Guten, aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo sie zu wenig Wasser gegeben haben. Wenn wir es jetzt nur auf den Artikel Wasser beziehen, ohne Wasser kann eine Pflanze nicht existieren. Und man muss immer dran denken, in der Pflanze gibt es Leitungsbahnen von unten nach oben. Und wenn dort eine Saftlücke drin ist, die wird nicht mehr wieder gefüllt. Also wenn eine Pflanze einmal ausgedörrt ist, sie hat nicht mehr die Fähigkeit, diese Wassersäule aufzubauen. Sie ist dann schlicht vertrocknet. Das heißt, sie müssen regelmäßig Wasser geben, in einer Menge, die Pflanze auch verarbeiten kann, und in einer Menge, wo die Pflanze auch lernt, mit vielleicht weniger Wasser umzugehen. Und da sind wir bei dem Thema, braucht eine Pflanze jeden Tag Wasser? Muss ich jeden Tag gießen? Nee, müssen sie definitiv nicht. Also ich bin immer...
Das mache ich aber.
Das machen sie, weil sie Kübelpflanzen auf ihrem Balkon stehen haben.
Richtig.
Da ist das alles richtig. Dort guckt man ja, ist noch Wasser im Untersetzer? Was verbraucht die Pflanze? Sie haben eine große Pflanze, wo der Untersetzer immer trocken ist, ne? Da geben sie natürlich einen Tropfen mehr. Und dann haben sie eine, die wenig Wasser zieht, wo noch Wasser im Untersetzer steht, da können sie sich das Gießen sparen. Wenn wir aber jetzt über den Garten sprechen, wo sie frisch gepflanzt haben, die im Frühjahr gepflanzt, im Herbst gepflanzt wurden und jetzt sie doch noch eine Unterstützung brauchen, plädiere ich immer für, sagen wir mal, ein angepasstes wöchentliches Wässern. Und dann aber bitte schön ein richtiges Wässern. Das heißt nicht, dass man nur die oberen 5 cm da in Krume bedeckt mit oder das Wasser durchdringt, sondern dass sie wirklich 20, 30 cm in die Tiefe kommen. Und bei Bäumen sollten sie irgendwo so gießen, dass sie mal 50, 60 cm durchfeuchten können. Und dann sackt das Wasser langsam nach unten ab und auch der Baum oder das Gehölz lernt, auch dem Wasser hinterher zu wachsen. Der Baum soll sich das Wasser ja in Zukunft aus der Tiefe holen. Und wenn wir dem in der Jugend beibringen, der kriegt das Wasser immer in den oberen 20, 30 Zentimetern, dann schaffen wir das, dass der grün ist. Aber wir haben den nicht beigebracht. Das ist wie in der Schule oder im Kindergarten.
Sie sind ein richtiger Lehrer.
Ja, Baumschullehrer, Herr Tschirner.
Ja, ja. Sie haben mal gesagt, so als Lehrer, der Boden ist oft wichtiger als die Pflanze. Das ist aber doch ein ziemlich provokanter Satz für einen Baumschüler und vor allem für einen Baumschullehrer, der ja eigentlich Pflanzen verkaufen will.
Das ist richtig. Aber damit will ich ausdrücken, dass Sie eine Baumschulware in einer Standardqualität in einem Boden, der ordentlich vorbereitet ist, wo die Pflanzraumgröße, die Wurzelgröße vorausgedacht ist, wesentlich wichtiger ist, als ob Sie jetzt einen Hochstamm im Stammumfang 12, 14 oder in ganz großen Hochstamm 25, 30 setzen. Das ist zweitens wichtig ist, dass der Untergrund, der Boden ordentlich vorbereitet ist. Sie können eben später nicht dahin gehen und sagen, ach lieber Baum, wir haben dir vorher bloß einen Meter Boden gegeben, wir ziehen unten mal eine Schublade raus, wir geben dir unten noch einmal 2 Meter Boden. Das funktioniert nicht, das müssen Sie im Vorfeld machen und auch das richtige Substrat wählen, dass die Gehölze das auch erschließen können, dass sie das ordentlich nutzen können. Und da muss man natürlich am Anfang etwas mehr in den Boden investieren als in die Pflanze. Das heißt nicht, dass Sie die Pflanze klein wählen sollen, sondern Sie können natürlich was Großes pflanzen. Aber wenn Sie einen großen Baum pflanzen, dann bitte schön ein ordentliches Pflanzloch, eine ordentliche Bodenvorbereitung. Und das haben die Pflanzen auch verdient.
Und dann noch Geduld haben.
Die Geduld ist auf jeden Fall das Wichtigste, was Sie in Ihrem Garten brauchen. Ich erinnere mich gerne an eine Kundin, eine ganz liebe Kundin.
Sie haben bestimmt nur liebe Kunden.
Zu 95 oder 99% gehe ich davon aus, dass wir ganz liebe Kunden haben. Da bin ich auch sehr froh drüber. Aber ich erinnere mich an eine Kundin, die war im Frühjahr mal etwas ungeduldig, ist in ihren Staudengarten rausgegangen und hat dann im März gesehen, ui, da sind ja noch so viele Lücken im Garten. Herr Freiberg, dort müssen wir bitte schön noch pflanzen. Bringen Sie mal bitte 100 Stauden mit. Dann hast du 100 Stauden gepflanzt. Kunde wollte es ja so. Und im Juni kam dann der Anruf, Herr Freiberg, das ist zu dicht, hier müssen wir was rausnehmen. Die Kundin konnte es nicht erwarten, dass das Frühjahr grünt und wollte natürlich das ganz schön und ganz dicht und ganz schick haben. Hätte sie noch 2 Monate gewartet, hätte sie erlebt, dass die Fläche schon voll besetzt war. Und das zeigt eigentlich, dass man doch immer etwas Geduld haben soll. Auch manche Bäume, die sie neu pflanzen, sind im ersten Jahr jetzt noch nicht der Schattenspender. Aber in 5 Jahren, in 10 Jahren, man muss immer ein bisschen weiterdenken.
Viele gute Entscheidungen, auch im Garten, zeigen ihre Wirkung ja erst nach Jahren. Eine deutsche Eiche braucht zwischen 80 bis 100 Jahre, um die richtige Größe zu erreichen. Wer pflanzt heute eigentlich noch Eichen für seine Enkel?
Ach, da gibt's ganz viele Kunden, die mal eine Eiche, die sich ein Denkmal setzen wollen. Das ist jetzt nicht der Bürger, der in Bautzen Gesundbrunnen wohnt, sondern einer vom Lande, der ordentlich Platz hat, der eine Eiche, die braucht irgendwo 20 mal 20 Meter Standraum, dass sie sich ordentlich ausprägen kann. Da gibt's viele, die sich wirklich ein Denkmal auch setzen wollen und sagen, das soll der Hausbaum wieder werden. Denn wenn man jetzt mal überlegt, ganz früher auf den Bauernhöfen hatten sie fast immer einen Hausbaum, einen richtig schönen, großen. Es gab auch Tanzlinden, haben wir ganz wenige jetzt noch. Also große Bäume.
Es wird auch weniger getanzt.
Das ist sicherlich der Fall, aber man sollte auf jeden Fall auch große Bäume pflanzen. Es ist ein Denkmal, es ist für die Enkel und es ist ein wahnsinniger Schatten.
Mhm. Da kommen wir jetzt mal zum Hier und Jetzt, zum Juli 2026. Wir wollen jetzt mal nicht über die Hitzewelle sprechen, sondern wir wollen mal festhalten, die eine Woche ist es heiß, die andere Woche ist es eher kalt. Wie geht der Garten damit um? Also das sind schon ganz schöne Temperaturunterschiede.
Das sind große Temperaturunterschiede. Dieses Jahr bin ich sehr zufrieden, wie die Natur bei uns in der Oberlausitz aussieht. Also ich freue mich zurzeit, dass ich überall wirklich noch Trieb in den Bäumen sehe, frische grüne Blätter, die sich auch neu bilden, auch wenn man den Eindruck hat, es ist sehr trocken. Aber wir hatten, Gott sei Dank, immer mal Phasen, wo mal 20 Liter, 30 Liter am Stück runtergekommen sind. Das mag bei dem einen einen Schaden gemacht haben. Aber im Grunde genommen ist die Natur und ist das Wetter uns dieses Jahr noch hold. Es gab schon schlimmere Jahre.
Was sind Ihre Beobachtungen? Welche Pflanzen überraschen positiv in diesem Sommer und welche leiden besonders? Also da haben Sie ja Erfahrungswerte.
Also leiden tun vor allen Dingen diese weichblättrigen Gehölze, zum Beispiel eine Hortensie, also Hydrangea macrophylla. Das ist die Bauernhortensie, nicht die Strauchhortensie, über die wir später sprechen, sondern die Bauernhortensie hat mit diesen Wochen, wo sie 35 fast 40 Grad hatten und volle Sonne, dort hat die richtig zu leiden. Das ist der Verlierer von der Sorte, wenn man sie falsch gepflanzt hat. Der Gewinner sind dieses Jahr für mich wirklich Laubbäume, eine ganz normale Linde oder ein Ahorn. Die haben dieses Jahr einen wunderbaren Zuwachs, wo man zufrieden sein kann, wie sie sich entwickelt haben. Da ist noch kein herbstgefärbtes Blatt zurzeit, also das macht richtig Freude.
Sie haben schon Freibergs Liebling verraten. Wir kommen dann aber ein bisschen später dazu. Ich habe nämlich noch eine Frage, weil wir über das Gießen gesprochen haben.
Gerne.
Manchmal hilft weniger Wasser, haben Sie gesagt, dafür aber gründliches Gießen. Können Sie mir das für meinen Stadtbalkon mal genauer erklären?
Da muss man wieder unterscheiden. Also beim Stadtbalkon, bei den Kübelpflanzen, dort muss man natürlich die Pflanzen ordentlich mit Feuchtigkeit versorgen. Denn nehmen Sie jetzt mal einen Tag mit 35 Grad oder von mir aus sogar 40 Grad. Sie wissen, bei 42 Grad gerinnt es Eiweiß. Also braucht die Pflanze so viel Feuchtigkeit, dass sie durch Verdunstung sich selbst kühlen kann. Und dann müssen Sie immer Wasser zugeben. Und wenn der Topf leer gesaugt ist, die Kübelpflanze, wo soll die Pflanze noch irgendwo, soll sie betteln gehen? Da geht keine Alarmanlage an, ich brauche jetzt Wasser. Sondern da müssen Sie wirklich auch mal vorsorglich vielleicht den Untersetzer füllen. Sie haben ja ein Gespür dafür, welche Pflanze braucht wenig, welche braucht viel. In der Natur draußen, wenn wir in den Garten gehen, dort rate ich eben dazu, nicht zu viel zu gießen. Wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, wir sagen in der Oberlausitz eigentlich immer, dreimal hacken ist einmal gießen. Das soll ausdrücken, dass Sie mit einer Bodendurchlüftung, mit einer Störung auch der Kapillarwirkung auch Wasser im Boden belassen können, dass das nicht sinnlos verdunstet. Und wenn Sie ordentlich gießen, also an den Wurzelraum das Wasser bringen, haben Sie sehr viel Wasser gespart. Und wenn Sie dann noch das Wasser, ich bin immer ein Anhänger von einem frühen Wässern, also am frühen Morgen wässern, dann kommt die Pflanze sehr gut über den Tag und geht in die Nacht mit trockenen Blättern. Wie ist es aber sonst bei uns Normalen, die arbeiten gehen, man tut abends wässern. Und das ist schon, solange es noch abtrocknet, alles gut. Aber wenn es dann feucht in die Nacht geht, provoziert man natürlich Blattpilze. Und was ich erwähnen möchte, Leute, die eine Wasserspritze haben, das sind immer diese, wo sie so eine Düse haben, wo sie mal einen Strahl machen, wo es breit gefächert ist. Diese Düsen würde ich den Leuten am liebsten aus den Händen reißen. Ja. Weil das ist nur ein Nassspritzen. Das hat mit Gießen überhaupt nichts zu tun. Eine ordentliche Brause, wo sie mit dem Schlauchstück oder mit dem Hals noch dran auch mal unter die Pflanze gießen können und der Boden dort nicht verschlemmt wird, das gehört dazu. Und wenn es ganz enge kommt, nehmen Sie eine Gießkanne, nehmen Sie angewärmtes Wasser aus der Regentonne, gießen das ordentlich an Ihre Pflanzen ran. Das ist für mich wassersparendes Gießen.
Nochmal Stadtbalkon ganz kurz, Herr Freiberg. Morgens oder abends? Also ich gieße morgens. Zugegebenermaßen ist mein morgens nicht Ihr morgens von der Uhrzeit her. Richtig. Aber ist morgens okay?
Ist alles
okay.
Richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Wenn Sie früh der Pflanze das Wasser geben, dann könnten Sie notfalls, wenn Sie abends heimkommen und sagen, ui, du siehst schon ein bisschen träge aus, kriegt Sie noch einen Schluck. Bitteschön.
Das machen wir manchmal.
Na, sehen Sie.
Fein. Jetzt kommen wir unabgesprochen, schon verraten, aber trotzdem gern genommen, die Strauchhortensie als Freibergs Liebling. Und das geht natürlich nicht ohne unser Jingle.
Stammgast, Freibergs Lieblinge.
Die Strauchhortensien, die Sie uns mitgebracht haben, also Sie haben uns ein Exemplar mitgebracht. In den sozialen Netzwerken ist wieder ein sehr charmantes Foto dabei. Also Sie müssen sich so vorstellen, Herr Freiberg sitzt hier am Tisch mit dem Mikrofon und den Kopfhörern und die Strauchhortensie ist größer als Herr Freiberg. Das will bei seiner Größe, und das nehmen Sie mir nicht übel, nichts heißen. Aber trotz alledem hat die Strauchhortensie ja in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Warum ist das so?
Warum das so ist? Also ich kann es mir ja nur so zusammenreimen, wie es meine Gedanken hergeben und wie es der Kunde widerspiegelt. Wir sprechen ja über die Strauchhortensie Hydrangea paniculata. Das muss man mal auch botanisch festhalten. Weil Hortensie gibt's ja Unmengen, Bauernhortensien, Samthortensien. Wir sprechen heute über die Strauchhortensie. Und die Strauchhortensie hat die Fähigkeit, dass sie eigentlich ganz regelmäßig jedes Jahr blüht. Das ist der erste Fakt. Sie ist in unserer Region sehr winterhart. Also ich kenne keine Sorte, die bei uns nicht überlebt. Sie verträgt im Gegensatz zu den Bauernhortensien volle Sonne. Und sie kommt auch mit einem Halbschatten klar. Sie hat eine sehr, sehr lange Blütezeit und vor allen Dingen eine Blütezeit, die jetzt im Juli beginnt. Und wenn wir ehrlich sind, fast bis September, Oktober geht. In einer Zeit, wo die Natur sonst nicht mehr so reich mit Blüte gesegnet ist und diese Farbwirkung dann natürlich erst einmal hervorsticht. Sie hat eine in der Regel weiß-rosa Blüte. Und das ist natürlich ein Leuchtobjekt in jedem Garten. Sie ist für den Laien genauso wie für den Gärtner sehr gut zu verwenden. Sie ist anspruchslos. Sie braucht einen ordentlichen Rückschnitt im Frühjahr, dass sie stark blüht. Also da hilft, heißt es, nee, wir lassen lieber die Pflanze groß. Ich will sie ja noch auf 3 Meter kriegen. Nee, schneiden Sie sie ordentlich zurück, dann haben Sie ordentliche Blüten, die wirklich Freude machen. Und es ist ein Gehölz, was Sie im privaten Garten setzen können, was Sie in die öffentlichen Grünanlagen setzen können. Also es ist wirklich für jeden was dabei.
Herr Freiberg, gibt es denn aus Ihrem Hause Sortenempfehlungen in Sachen Hortensien?
Die gibt es auf jeden Fall, weil das Sortenspektrum bei Strauchhortensien ist mittlerweile eigentlich unübersichtlich geworden und da hilft am Ende weniger als mehr, ist meine persönliche Meinung. Und ich würde das jetzt mal kurz so aufführen, von groß zu klein.
Machen Sie mal, aber wenn es geht, nicht so sehr viel Lateinisch.
Nein, nicht so sehr viel. Aber die schönste und größte Hortensie, es ist wirklich mein Liebling, das ist Limelight. Die ist auch bei jeder Gartentestreihe von Hortensien am besten angekommen. Ist auch mit einer, eigentlich die älteste Sorte fast. Und die wird irgendwo 2 bis 3 Meter kann sie werden, wenn sie einen ordentlichen Schnitt bekommt. Halten Sie sie bei 2 Meter. Das sind richtig schöne, große, hellgrüne bis cremeweiße Blüten. Da brauchen Sie ein bisschen größeren Garten. Wenn Sie, sagen wir mal, eine riesengroße Blüte haben wollen. Sie wollen ja nicht das, die Standardware haben, sondern doch immer ein bisschen hervorstechen beim Nachbarn. Dann nehmen sie die Sorte Polarbier. Das sind richtig schöne, große Blüten, die sie über 15, 20 Zentimeter in der Größe haben. Dort müssen sie zurückschneiden, dass sie richtig starke Neuaustriebe haben, kräftige Triebe haben, dass die Triebe auch die große Blüte halten. Und wenn sie dann doch sagen, ich würde mal gerne die Farbe wechseln, aber die Größe behalten, dann nehmen sie Vanillafraise. Dort kommen sie genauso auf 1,50 Meter, 2 Meter Größe. Aber sie haben aus der weißen Blüte, die blüht erstmal weiß auf, ein wunderbares Farbspiel im Jahresverlauf, der dann in rosa bis fast rot geht. Kommt immer ein bisschen aufs Jahr drauf an, wie das Wetter gerade ist. Dort haben sie ein anderes Farbspiel im Garten, nicht bloß das normale Weiß. Das sind die großen, wo sie auch mal was abdecken können. Und wenn der Garten etwas kleiner ist oder sie als Vorpflanzung etwas brauchen, dann nimmt man zum Beispiel Little Lime. Das ist ein Abkömmling der großen Limelight, genauso widerstandsfähig. Die Little Lime wird irgendwo bloß 80 Zentimeter, einen Meter hoch. Sollten sie zurückschneiden, brauchen sie aber nicht ganz so stark. Auf dem Foto, was Sie am Eingang zum Podcast dann sehen, ist eine Sorte Little Lime. Das ist, sind viele kleine Blüten, ein wunderbares Gehölz für einen kleinen Vorgarten. Oder wenn Sie wenig Platz haben, dann nehmen Sie den Bobo. Also nicht den DJ-Bobo, sondern den Bobo als Hortensie. Diese Sorte ist wunderbar, ist widerstandsfähig und wird sehr gern von unserer Kundschaft verwendet.
Kann man bei der Strauchhortensie eigentlich irgendwas falsch machen oder verzeihen Sie wirklich fast alles?
Ich würde mal sagen, Sie verzeihen fast alles. Also mir ist jetzt wenig bekannt, dass man dort komplett was falsch macht. Also wenn Sie sie in den dunkelsten Schatten setzen, dort blüht sie. Nee, das macht Ihnen keine Freude. Oder wenn Sie sie in den Bereich von Buchen setzen. Also Sie haben eine große Buche im Vorgarten stehen, wie ich zum Beispiel. Und Sie bilden sich ein, Sie müssen neben die Buche in eine Hortensie setzen. Es macht nicht so wirklich Freude, weil wir haben eigentlich als Gärtner gelernt, unter Buchen wächst nicht ganz so viel. Das sind so Lernprozesse, die selbst ein Gärtner wie ich immer wieder auch macht.
Also ich sag mal so, wenn sie hier auf dem Tisch im Studio steht, sage ich mal, könnte sie auch auf meinem Balkon stehen. Ich will jetzt nicht betteln.
Nein.
Aber ich wollte jetzt fachlich fragen, passt das?
Das passt definitiv, weil, wie gesagt, sie halten volle Sonne aus. Und ich sehe es immer auch bei uns im Gartenmarkt. Wir haben die Pflanzen, da stehen das erste Mal ein Eyecatcher. Und wenn Sie den Topf ordentlich groß wählen, wir haben ja auch Gehölze im 20 oder im 50 Liter Container, wo Sie dann schon immer 1,20 Meter oder 1,50 Meter Hortensie dastehen haben, die wachsen dort richtig geil. Und wenn Sie diese Pflanze dann im Garten oder auf Ihrem Balkon stehen haben und der Nachbar vielleicht noch rüber guckt, könnte ich mir gut vorstellen, der braucht nächstes Jahr auch eine.
Ja, bei Freiberg steht die geile Hortensie, sagt der Nachbar. Sehr schön. Lassen Sie uns mal schließen für diese Ausgabe mit einer Wortspielerei. Wenn Pflanzen wählen dürften, würden Sie sich eher für einen guten, tiefgründigen, heimischen Gartenboden mit einer normalen, eher unterversorgten Nährstoffversorgung entscheiden oder für ein überdüngtes, von Feuchtigkeit und Versprechungen tropfendes und inhaltliches, strukturschwaches Pflanzsubstrat in bunt bebilderten Hochglanzsack? Das habe ich mir aufgeschrieben. Was haben Sie sich so gedacht?
Sie treffen den Kern. Die Pflanze würde sich natürlich für den tiefgründigen heimischen Gartenboden entscheiden und nicht unbedingt für den Hochglanzsack, der bunt bebildert alles verspricht, am Ende aber doch nichts hält. Und da kommt man natürlich dann auch mal wieder ein Stück auf die Politik zurück. Es ist leider so, die, die das Blaue vom Himmel versprechen, können vielleicht gar nicht liefern. Und alles, was den Menschen populistisch angetragen wird, ist überhaupt umsetzbar. Und dann nehmen wir lieber die altbekannte Variante, und verbessern die. Das ist doch das. Also Sie können einen schlechten Gartenboden, wenn er tiefgründig ist, den können Sie ordentlich aufdüngen, da können Sie ordentlich Humus einbringen. Wenn Sie den noch mit einem ordentlichen Dünger versehen, haben Sie allemal mehr, als wenn Sie irgendwo ein Kompostsubstrat aus dem bunten Sack nehmen.
Politisch will ich es nochmal aufgreifen, auch wenn wir auf die gute alte Variante zurückgreifen, treffen wir in diesen Tagen auch dort immer wieder bunt bebilderte Hochglanzsäcke.
Jetzt, die Frage des Sackes ist jetzt erst einmal zweitens, das bunt bebilderte, das sieht man natürlich immer, die Zeit ist sehr schnelllebig. Wir diskutieren viel zu wenig, wir sprechen zu wenig miteinander und sind viel zu sehr von Bildern abhängig. Das ist so die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren doch mache. Leider ist es so. Und wir müssen doch mal zurückkommen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, die Gegenseite auch mal anhören, mit der Gegenseite auch mal trefflich diskutieren, ihre Argumente mal aufnehmen, sind die richtig, sind die falsch, und nehmen wir gleich auch in eine Abwehrstellung gehen. Das ist leider verloren gegangen. Aber wenn wir dort wieder dazukommen, dass wir, sagen wir mal, mit vielen reden können, die in der Mitte der Gesellschaft stehen, dann sehe ich, dann können wir irgendwo auch mal wieder was bewegen.
Der Ministerpräsident hat gesagt, wir müssen mit allen sprechen, die mit uns reden wollen. Also auch mit denen, die das Blaue vom Himmel versprechen.
Also ich gehe mit, dass man mit allen Leuten reden muss. Vor allen Dingen mit den Leuten, die sich an das Grundgesetz, weil es auch hier passenderweise bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegt, aber gehört ja dazu.
Kriegt jeder Gast hier quasi sehr vorgeführt. Schön.
Jeder, der sich ans Grundgesetz hält, mit dem redet man natürlich. Aber wenn ich Leute habe, die Menschenwürde nicht beachten, die den Rechtsstaat nicht akzeptieren, die freie Medien nicht akzeptieren und die vielleicht sogar den Machtwechsel anstreben, mit den Leuten kann und will ich nicht reden. Bei allen anderen, die vorwärtsgewandt denken, natürlich muss man mit denen reden. Und wenn die vielleicht sogar von unserem politischen Mitbewerber der AfD sind, das sind nicht alles schlechte Menschen, das muss ich auch mal so feststellen. Das sind auch konservativ denkende Menschen. Mit denen muss ich genauso reden wie mit Leuten, die aus dem linken Spektrum kommen. Man muss miteinander ins Gespräch kommen und auch mal die Gegenseite ihrer Argumente hören und vielleicht auch versuchen zu verstehen. Und eigentlich liegt die Wahrheit in der Mitte.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben gerade eine gesellschaftspolitische Pirouette in einem Baumschul-Podcast gedreht. Verzeihen Sie, wenn Sie gerade über Politik nicht nachdenken wollten. Aber so viel Zeit muss manchmal sein. Wir haben aber auch geschmunzelt über Ausreden, die wir alle kennen. Wir haben gestaunt über Strauchhortenzien, die einfach blühen, obwohl wir es manchmal gar nicht verdient haben. Und wir haben gelernt, der Garten ist kein Ort für Schuldzuweisungen, er ist ein Ort für Ursachenforschung. Vielleicht ist das aber auch der eigentliche Zauber des Gärtnerns. Es gibt keine Abkürzungen, keine Tastenkombinationen für Erfolg. Man kann mit Natur nicht verhandeln, aber man kann sie verstehen. Und wenn man sie versteht, wird aus einem Hobby manchmal auch eine Haltung, aus einem Beet ein Spiegel und aus einem Baum ein Lehrer. Herr Freiberg, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Vielen Dank, Herr Tschirner. Den Zuhörern sei gesagt, Gärtnern macht richtig Lust. Mit gärtnerischer Tätigkeit kann man mal so richtig ausspannen. Man kann alles links und rechts liegen lassen und mal ganz auf normale Gedanken zurückkommen. Also gehen Sie bitte in Ihren Garten.
Genau, und bleiben Sie grün, bleiben Sie ehrlich und lassen Sie sich nicht von Ihren eigenen Ausreden aufhalten. Dankeschön.
Danke, Herr Tschirner.
Das war Wurzeln schlagen, der Baumschul-Podcast mit Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und Gastgeber Uwe Tschirner. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, erzählen Sie Ihren Nachbarn, Freunden und Kollegen davon. Sie können natürlich auch gern einen Kommentar oder ein Gefällt mir in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Richtig freuen würde uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion der Lausitzer Wortmanufaktur, herausgegeben von Uwe Tschirner.